Guten Tag miteinander und herzlich willkommen zum Kirchenmagazin. Es freut mich, dass ihr am heutigen 31. Sonntag im Jahreskreis eine Stunde mit uns verbringen wollt, um zuzuhören, was in der Kirche also alles läuft. Über den Stand des Budgets und der Ausgaben von Isch und Bistum gibt der Vermögensverwalter, der Herr Norbert Werlen, im Gespräch mit dem Alois Grichting Auskunft. Im weiteren Verlauf dieser Sendung gebe ich eben noch kirchliche Nachrichten bekannt. Zuerst aber hören wir jetzt den Verkündigungsteil. Der Pfarrer Franziskus Lehner hat uns jetzt Sonntagspredigt. Wir wollen darüber noch ein bisschen nachdenken und das machen wir mit einem Musikstück vom Serenadenquartett von Josef Haydn. Übermorgen an aller Heiligen wird in allen Gottesdiensten das Opfer für die Belange von Isch und Bistum eingezogen. Das Opfer will alle Gläubigen empfohlen. Der Diözesanvermögensverwalter, der Herr Norbert Werlen, informiert im Gespräch mit dem Alois Grichting über das Budget und die Ausgabe von Isch und Bistum.
Norbert Werlen, ihr habt früher einmal Theologie studiert und seid jetzt seit 4 Jahren Bistumsökonom, das ist einer, der die Finanzen vom Bistum dort bearbeitet. Muss halt immer, damit komme ich zu meiner ersten Frage, dass Bistümer reiche seien. Man kann davon auch lesen, in den Zeitungen sagen sie immer wieder, wie die Kirche einen Haufen Geld habe. Jetzt aber nimmt das Bistum Sitto jedes Jahr ein Opfer auf. Das ist an Allerheiligen, in den Gottesdiensten von Allerheiligen. Ist das Bistum Sitto auch so reich?
Ja, es ist tatsächlich so, dass viele Bistümer reiche sind. Der Reichtum ist sicher auf Schenkungen zurückzuführen oder auf den Wert von sakralen Gegenständen. Aber vor allem auch darauf, dass die Kultussteuern zentral verwaltet werden. Das heisst, die Namen fließen in eine gemeinsame Kasse und das Beitrag, wie etwa der Lohn von den Priester, wird aus dieser gemeinsamen Kasse bezahlt. Im Bistum Sitte sind die Pfarreien in ihrer Verwaltung ziemlich selbstständig, was den ordentlichen Haushalt betrifft. Jede Pfarrei hat eine eigene Verwaltung, der Kirchenrat, und jede Gemeinde hat die Verpflichtung, gewisse Leistungen von der Pfarrei zu übernehmen. Dieses System, dass jede Pfarrei eine eigene Verwaltung hat, hat Vorteile, zum Beispiel wissen die Mitglieder im Kirchenrat, alles Pfarrei-Angehörige, sicher besser als irgendein Aussenstehender, was notwendig ist in der Pfarrei und was nicht. Das System hat aber auch Nachteile. Es gibt verschiedene Aufgaben in der Seelsorge, die kann ein Pfarrteam oder ein Pfarrer alleine wahrnehmen. Da wäre es besser, wenn man die könnte regional oder überregional lesen.
Ihr habt schon gesagt, also, dass es Aufgaben gibt, die eine Pfarrei nicht machen kann, aber ich wollte doch noch mal auf das zurückkommen. Ist ein Bistum ist also nicht so reich, wie man immer meint, oder? Wie würdet ihr das sagen?
Nein, das kann man nicht sagen. Das Bistum hat keine eigenen Güter. Und auf die Einnahmen, auf die Beiträge, die das Bistum kommt, da kommen wir vielleicht nachher noch darauf zu sprechen.
Das interessiert mich aber doch zuerst einmal noch. Habt ihr vielleicht ein Beispiel für eine solche Arbeit, die die Pfarrei selber nicht machen kann, die also unbedingt irgendwie auf regionaler oder auf Bistumsebene gelesen kommen muss?
Ja, zum Beispiel, wenn ein Pfarrer nur eine kleine Pfarrei hat, so kommt es vor, dass auf seinem Gebiet fremdsprachige Leute wohnen, also Leute, die näher der Pfarrer die Sprache nicht kennt. Und das ist natürlich schwierig für einen Pfarrer, mit diesen Leuten in Kontakt zu kommen, da eine Seelsorge zu betreiben. Darum ist es vielleicht vernünftiger, wenn man einen Mann, einen Priester anstellt oder einen Laien, der Seelsorge betreibt, der die Sprache kennt, der vielleicht sogar die kulturellen Eigenheiten kennt. Am besten ist natürlich, wenn es ein Landsmann von denen ist, dass man also so einen Mann anstellt, um die Seelsorge zu betreiben. So haben wir im Bistum Sitte einen Seelsorger für Spanier, einen Seelsorger für Portugiesen, einen für Italiener und einen für die Kroaten. Ein Problem besteht allerdings, wer soll der Seelsorger bezahlen? Eine Möglichkeit wäre, dass man der Pfarrei Rechnung stellt, also dass man ausrechnet tut, wie viele Fremdsprachige das es in der Pfarrei hat und das versucht einzutreiben. Im Bistum Sitte hat man sich allerdings für eine andere Möglichkeit entschlossen. Man hat einmal abgemacht, dass das Bistum, also eine zentrale Stelle, einfach die Kosten von diesen Seelsorger übernimmt.
Ja, ich glaube auch, dass das eine wichtige Arbeit und eine wichtige Seelsorge ist, die an einen Fremdarbeiter, einen Gastarbeiter, wie man heute sagt, der doch sehr viel Beiträge und Zischer Wirtschaft. Norbert Werle, wir sind an einem Punkt angekommen, wo wir Musik machen. Ich habe vorher gefragt, was wir könnten spielen könnten. Und ihr habt mir vorgeschlagen, dass wir aus Divertimenti von Wolfgang Amadeus Mozart etwas machen. Wir hören jetzt so ein Andantino. Norbert Werle, Gibt es auch noch andere Spezialseelsorgestellen im Bistum?
Ja, im Bistum haben wir nebst der Litwa im bischöflichen Ordinariat verdient. Die katechetische Arbeitsstelle, das ist für das Oberwallis, ist das der Herr Blatter, der das wahrnimmt. Wir haben Ehe- und Familienseelsorger, das ist der Pater Heinzmann und das Ehepaar Fenetz für das Oberwallis. Wir haben Seelsorger für kranke, betagte und behinderte Menschen. Im Oberwallis wird das ehrenamtlich durchgeführt. Wir haben Leute in der Jugendseelsorge. Für das Oberwallis ist das der Richard Lehner und Tanja Schmidt, die im Joderheim arbeiten. Und ebenfalls vom Joderheim, vom Leitungsteam, wird die Erwachsenenbildung im Oberwallis wahrgenommen. Total haben wir im Bistum seit 31 Personen. Davon sind allerdings nur 9 Personen Vollangestellte. Alle anderen sind Teilzeitangestellte, das heisst, die haben neben der Aufgabe, was für das Bistum wahrnehmen, auch noch andere Aufgaben in der Pfarrei, in der Schule zum Beispiel. Im vergangenen Jahr hat man im Ordinariat versucht, zusammen mit den Kommissionen für Personalplanung die Stellen zu reduzieren, soweit wie das möglich ist. Konkret sieht das für das nächste Jahr so aus, dass man im Unterwallis 2 Stellen, die bisher 100%ig sind, besetzt waren, neu nur noch 50% besetzen tut. Im Oberwallis sind wir bei einem Minimum angelangt, das heisst, wir können dann immer mehr streichen, weil sonst müssen wir einfach die Stellen aufheben.
Jetzt, das ist natürlich klar, dass die Seelsorgestellen und die verschiedenen Personen, dass das kostet, dass jeder Lohnkosten hat, die Gedeckte müssen kommen. Wie sieht jetzt, für das zu machen, die Finanzierung aus?
Wie ihr vielleicht gehört habt, wird das letzte Jahr ein Defizit budgetiert von 600'000 Franken. Glücklicherweise hat das Defizit in der Buchhaltung, also in der Schlussabrechnung, nur leider in Anführungszeichen 60'000 Franken ausgemacht. Das ist wesentlich auf die Unterstützung vom Staat zurückzuführen. Nach dem neuen Gesetz über das Verhältnis zwischen Kirche und Staat im Kanton Wallis hat der Staat die Möglichkeit, zentrale kirchliche Aufgaben, die auch von öffentlichem Interesse sind, zu unterstützen. Ein anderer Grund ist sind die zahlreichen und beachtlichen Spenden für das Bistum. Wir haben mehr innen als budgetiert, und zwar an Spenden und Opfer ist das rund ein Betrag von 100'000 Franken gewesen. Und ich möchte an dieser Stelle alle, die sich grosszügig gegenüber dem Bistum zeigen, recht herzlich danken. Und ich hoffe, dass sie das weiterhin tun können. Ein erwähnenswerter Beitrag war, dass die Mitarbeiter im Bistum auf ihren 13. Monatslohn verzichtet haben. Das macht doch rund 80'000 Franken aus, die wir da einsparen können. In diesem Jahr ist der Fehlbetrag auf 630'000 budgetiert. Und für das 95 ein bisschen kleinere, rund 500'000 Franken.
Habt ihr euch schon ungefähr ausgerechnet, was das pro Katholik macht, wenn man jetzt so das Defizit decken wollte?
Ja, das macht etwas mehr als 2 Franken aus. Der Generalvikar hat die Priester gebeten, dass sie rund einen Betrag von 3 Franken pro Katholik an die Zentralkasse, also ans Bistum, überweisen sollte.
Das wäre also rund ein gutes Kaffee-Creme, oder? Was man dem Bistum sollte jedes Jahr mal geben. Man hat schon fair auf einem Kaffee-Creme geredet. Hoffen wir, dass hier die Katholiken das euch alle kehren. Musik, Norbert Werlo, ich fahre weiter mit dem Menuetto, was ihr euch vorgeschlagen habt, aus einem Divertimento von Wolfgang Amadeus Mozart. Thank you. Herr Werle, Bistumsökonom. Ihr habt vorher gerade kurz gesagt, dass doch verschiedene Kosten, Lohnkosten und so weiter, dem Bistum die anfallen. Könnte man die Belastungen, die das Bistum hat, noch ein bisschen näher aufgliedern?
Ja, auf der Ausgabenseite haben wir rund 70% Personalkosten. Das heisst also Lehn, Soziallasten, AHV, Pensionskassen, Versicherungen, einfach alles, was dazugehört. 15% werden für Beiträge verwendet. Das Bistum muss an verschiedenen Stellen Beiträge zahlen, auf schweizerischer Ebene, Deutschschweizer Ebene, in der Westschweiz und auch im Bistum selber. Also Stellen, die wir einfach müssen mitfinanzieren müssen. Das sind 15%. Und die restlichen 15% die werden für die Verwaltung aufgewendet. Das heisst also konkret Kopien, Drucksachen, Porto, Telefongebühren, Unterhalt, einfach alles, was so im Büro anfällt. Auf der Seite von den Einnahmen stehen an erster Stelle Beträge, die an die Personalkosten geleistet werden. Das heisst also, was Dritte an die Personalkosten leisten. Da ist an erster Stelle das Domkapitel zu erwähnen. Wie ihr vielleicht wisst, sind die engsten Mitarbeiter vom Bischof Eudomherren. Das ist der Generalvikar, der Norbert Brunner, die beiden Bischofsvikar, Zimmermann und Amhard, und der Leiter vom Kirchengericht, der Domherr Werle. Der Bischof selber bezieht keinen Lohn für das Bistum. Eine weitere Stelle, die Beiträge geleistet werden an Personalkosten, ist die Schweizerisch-Katholische Arbeitsgemeinschaft für Ausländerfragen. Die übernimmt vollständig den Lohn für den Kroaten-Seelsorger. Und dann haben wir schließlich auch noch einige Mitarbeiter, die vollkommen auf ihren Lohn verzichtet haben. Alles in allem machen also die Einnahmen an Personalkosten rund ein Drittel von den gesamten Einnahmen aus. Der zweite Drittel wird gedeckt durch verschiedene Beiträge. Die Priester im Bistum leisten einen grossen Beitrag. Dann kommt der Inlandanteil vom Fastenopfer, Beitrag von der Wallfahrtsstelle, Beitrag von der inländischen Mission und das Firmenopfer. Und schließlich der letzte Drittel von diesen Beitrag fällt zu Lasten vom Opfer und von der Spende. Die Ausgaben sind also rund 500'000 Franken höher als die Einnahmen. Das heisst, dass wir weiterhin darauf angewiesen sind, dass Leute, Gläubige, ihre Arbeit finanziell unterstützen dürfen.
Etwas will ich noch vielleicht nachfragen, was ihr vorher gesagt habt, nämlich der Bischof bezieht vom Bistum keinen Lohn. Hat er denn überhaupt keinen Lohn?
Das ist so, der Bischof, also der Amtsträger, der jeweilige, hat Gieter, das sind vor allem Reben. Und das, was er mit diesen Reben einnimmt, das ist, stellt einfach das in den Lohn dar.
Das ist ja nicht so schlecht, wenn der Nachfolger vom heiligen Theodul, der ja der Patron der Winzer ist, dass also der Nachfolger euch aus den Weinbergen das Nötige zieht, was er braucht zu seinem Leben. Ich weiss nicht, Norbert Werle, wollt ihr dir noch etwas sagen? Ist das so ziemlich alles?
Ja, am Schluss von diesem Gespräch möchte ich sicher allen recht herzlich danken, die das Bistum unterstützen dient. Und ich hoffe, dass euch in diesem Jahr das Opfer so ausfallen tut, dass das Defizit nicht allzu gross ist.
Und ich darf noch beifügen, dass man das allerheilige Opfer euch auf schriftlichem Weg abgeben kann. Nämlich, man kann das zum Bistum schicken. Und zwar wäre das folgendes: Bischöfliches Ordinariat, Postkonto 19-778. Ich wiederhole, Bischöfliches Ordinariat, Postkonto 19-78-8 unter dem Vermerk Bistumsopfer 94 in Sitte. Mit dem Hinweis schließe ich das Gespräch. Norbert Werle, ich danke vielmals und ich hoffe, dass ihr in dem ganz so Wirrwarr, was ihr da jedes Jahr habt und euch unter der Belastung von dem Defizit, dass ihr da einen guten Weg findet, dass man doch die Bistumsfinanzen wieder einmal ein bisschen ausgleichen kann. Merci, dass ihr zu Radio Rotto gekommen seid. Und ich darf noch zum Schluss nochmal, um im Stil drin zu bleiben, ein Stück spielen aus dem Divertimento von Wolfgang Amadeus Mozart. Es ist ein Presto.
Nach dem Gespräch gebe ich jetzt eben ein paar kirchliche Nachrichten bekannt. Am 5. November von 9 bis 11 Uhr findet im Jodroheim ein theologischer Frühschoppo statt zum Thema «Auf der Seite der Bedrängten – Elemente zu einer Befreiungstheologie in der Schweiz», aufgezeigt am Thema Rassismus. Das Zündholz von der nächsten Woche gestaltet der Jodro-Direktor der Pfarrer Richard Lehner. Für einen dritten Weg in der Drogenpolitik, ohne Repressionen und ohne Freigabe, plädiert der Schweizerisch-Evangelische Kirchenbund. Für den Evangelischen Kirchenbund muss sich die Drogenpolitik an Gesundheit, Lebensqualität und sozialer Integration orientieren. Würde die Zielsetzung in der Bundesverfassung verankert, könnte der Bund eine einheitliche Drogenpolitik durchsetzen. Nach Ansicht vom Evangelischen Kirchenbund sind die beiden Volksinitiativen «Jugend ohne Drogen» und «Für eine vernünftige Drogenpolitik» keine wirksame Hilfe. Die innerkirchliche Debatte um das Kommunionverbot für wiederverheiratete Geschiedene haltet auch in Österreich an. Die katholische Hochschuljugend appelliert an den österreichischen Bischof, Anfragen aus kritischer Loyalität ernst zu nehmen und den Dialog mit Rom und den Gläubigen aufrechtzuerhalten. Das neue Schreiben von der Glaubenskongregation stehe im Widerspruch zu einem Brief, den der Kardinal Josef Ratzinger als ehemaliger Erzbischof von München an seine Seelsorger geschrieben habe. Geht Sarajevo dem neuen Hungerwinter entgegen. An zunehmende Islamisierung wird die Situation der Katholiken in der Stadt verschärfen. Die örtlichen Behörden haben auf Druck der muslimischen Autoritäten der Alkoholverbot und alle Schulkinder müssen Arabisch anstatt Deutsch oder Englisch lehren. Der Erzbischof von Sarajevo hat um einen Vertreter der katholische internationale Presseagentur gesagt, zur Beendigung des Krieges sei eine muslimisch-kroatische Föderation die einzige mögliche Lösung. Die protestantische Organisation Amity Printing Press hat im ostchinesischen Nanjing, das 140 km südöstlich von Peking ist, 8 Millionen Bibeln gedruckt und zwar in der Zeit zwischen 1987 und jetzt. Mitglieder von der weltweiten United Bible Society sind dabei gewesen, wenn es 8 Millionen Exemplare gedruckt ist. Die Mitglieder von der Gesellschaft haben entschieden, Amity Press mit Druckpapier zu versorgen, für das Budget zu unterstützen. Der Regionalsekretär von der UBS im asiatischen Raum hofft, bis zum Juni oder Juli vom nächsten Jahr die Auflage von 10 Millionen zu erreichen. Der polnische Staatspräsident, der Lech Walesa, hat alle Friedensnobelpreisträger für den Januar 1995 nach Auschwitz eingeladen, für an den Feierlichkeiten zur Befreiung vom ehemaligen Konzentrationslager teilzunehmen. Der Walesa, der 1983 selber den Friedensnobelpreis bekommen hat, hat auch alle Staatsführer aus den Ländern eingeladen, wo Menschen in Auschwitz umgekommen sind. Die katholischen Bischöfe von Deutschland und Polen wollen mit einer gemeinsamen Delegation an den Feierlichkeiten teilnehmen. Die christliche Gemeinde in der Südosttürkei droht Vernichtung. Das teilt die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte mit und fordert gleichzeitig einen stärkeren Druck durch die westlichen Regierungen auf die Türkei. Seit 1992 nehmen die Überfälle auf christliche Dörfer Einrichtungen und Persönlichkeiten zu. Der Christo bleibt auch häufig nur die Flucht. Seit den 70er Jahren sind das 150'000 Menschen geflüchtet. Es ist noch verboten gekommen, die Religion frei auszuüben, die Bibel zu verbreiten und die traditionelle Liturgiesprache zu lehren. Per Unterschrift haben sich bis jetzt rund 6'000 deutsche Jugendliche verpflichtet, auf Sex vor der Ehe zu verzichten. Die Aktion steht unter dem Motto «Wahre Liebe wartet» und wird von jungen Menschen organisiert, die der überkonfessionellen Bewegung «Christen für die Wahrheit» ankehren. In einer Erklärung heisst es, ich zitiere hier, «Wir halten es angesichts von Millionen leidvoller Schicksale durch Aids und Abtreibung für notwendig, deutlich zu machen, dass ein Leben nach den Geboten und Weisungen Gottes der wirksamste Schutz vor solchen Tragödien ist. In der ähnlichen Kampagne in den USA haben sich vor ein paar Monaten über 210'000 Jugendliche beteiligt. Nach diesen Nachrichten sind wir am Schluss vom Kirchenmagazin angekommen. Und somit ist es Zeit für mich zu verabschieden. Auch der Monat Oktober wird sich morgen verabschieden. Zum Oktober sagen wir auch noch der Weihmonat oder der Rosenkranzmonat. Und das tun wir besonders Mütter Gottes verehren. Und darum spielen wir am Schluss das Ave Maria vom Schubert mit dem Placido Domingo und den Wiener Sängerknaben. Bevor aber will ich euch die besten Wünsche mitgeben für die nächste Woche. Ich wünsche dir gerade so viel Freude und Spass, dass dein Lachen Menschen ansteckt und du doch Traurigkeit erspürst. Ich wünsche dir gerade so viel Stolz, dass du selbstbewusst ich sagen kannst und doch nicht in dir selbst erstarrst. Ich wünsche dir gerade so viel Neugier, dass du den vielen spannenden Dingen des Lebens auf den Grund gehst und doch ihr Wesen nicht anrührst. Ich wünsche dir, dass es immer Menschen für dich gibt, die dich lieben und nicht allein lassen. Menschen, an denen du wächst und die an dir wachsen.
Oh, you.